Hallo ihr Mäuse und willkommen zu einer neuen Folge Mauscast. Wir sind Nina
und Helmi
und wir lieben Filme
und Serien.
Heute haben wir wieder zwei aktuelle Kinofilme dabei.
Und einen etwas älteren.
Genau, die beiden Kinofilme sind einmal Eternity von A24, ein Rom-Com-Drama, wo es um das ewige Leben nach dem Tod geht. Dann noch Im Schatten des Orangenbaums, ein Drama, das generationsübergreifend erzählt wird über eine Familie aus dem Westjordanland. Und dann noch The Handmaiden oder zu Deutsch Die Taschendiebin aus 2016 von Park Chan-wook. Den haben wir jetzt endlich beide mal nachgeholt, weil ja sein neuer Film No Other Choice bald rauskommt. Und ja, da geht es um eine Taschendiebin.
Ja.
Genau, ist dann später. Ja, erstmal, Helmi, hast du gehört, HBO Max kommt nach Deutschland, beziehungsweise in den Dachraum, also Deutschland, Österreich und die Schweiz?
Das habe ich nicht gehört, tatsächlich.
Mhm. Geht am 13. Januar schon los. Es soll dann auch deutsche Originals geben, zum Beispiel Struwwelpeter.
Struwwelpeter?
Mhm.
Die alte Version? Weil die alte Version, die ist gar nicht mehr politisch vertreten heutzutage.
Nee, ich glaube, da müssen wir uns mal überraschen lassen.
Weil der alte Struwwelpeter ist extrem rassistisch.
Ja.
Not so good. Okay. Nee.
Ja, ich bin aber auch gespannt, was das für die ganzen HBO-Serien sonst heißt. Die sind jetzt aktuell alle immer bei Wow in Deutschland, also von Sky.
Ob Wow jetzt quasi dann wegfällt.
Ja, ob die dann irgendwie nur noch ihren Sportkram haben, der sie irgendwie herausstellt oder ob da...
Vielleicht lohnt sich das finanziell ja gar nicht mehr. Oder wenn sie die HBO-Sachen behalten, dann wird ja aber keiner HBO haben wollen. Das heißt, eigentlich werden die das wahrscheinlich wegnehmen.
Naja, außer die haben halt wirklich die Knaller-Originals dann im deutschsprachigen Raum.
Na gut.
Weil HBO ist ja auch schon so eine gewisse Prestige. Also wenn vor einer Serie dieses... Nee, das war nett.
Ach gar, scheiße. Ja.
Wenn das kommt, dann...
Weißt du warum? Ich habe letztens so ein Video gesehen, dadurch, dass jetzt alle Firmen sich gegenseitig aufkaufen, dass in Zukunft halt das Intro wirklich einmal alle Geräusche und alle Logos einmal kommen. Und deswegen, ich hatte das letztens gesehen und deswegen hatte ich jetzt alle Geräusche im Kopf gleichzeitig. Ja,
kann ich verstehen. Ja, aber ob sich das dann, also ob diese Serien, diese deutschsprachigen Serien, Originals, dann auch einen ähnlichen Qualitätsstatus haben, wie man ihn eben von anderen HBO-Produktionen ja gewohnt ist.
Oder ob das eher so deutsche Produktion klischeehaft wird, ja. Davor hätte ich ein bisschen Angst.
Ja, wir werden sehen.
Wir werden sehen.
So, dann, ich weiß nicht, ob du es geguckt hast, Lupin bei Netflix.
Nee.
Ist eine Serie basierend auf französischen Büchern. Ist auch eine französische Serie mit Omar Sy, französisch, Entschuldigung. Den kennt man hier aus Ziemlich beste Freunde.
Ja.
Ja?
Doch.
Da hat er den Pfleger gespielt. Und genau, Lupin, da geht es um, er wird immer als Gentleman Thief, also als Gentleman Dieb bezeichnet. Und da kommt jetzt nächstes Jahr endlich Part 4. Ich fand die ersten beiden Parts auf jeden Fall, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, sehr gut. Den dritten, der ist mir irgendwie nicht so im Gedächtnis geblieben, muss ich jetzt ehrlich gestehen.
Hoppla.
Aber auf jeden Fall sehr sehenswert. Also macht richtig Spaß.
Also werde ich einmal jetzt alles nachgucken und dann...
Bis Herbst nächstes Jahr hast du Zeit.
Okay, das sollte ich schaffen.
Ja, ich denke auch. Ist auch sogar relativ, sag ich mal, aktuell nach dem Louvre Diebstahl. So
okay.
Ähnliche Sachen, die da passieren.
Okay, das macht's spannender.
Ja.
Und lustiger.
Ja, ist auch, also ist wirklich sehr...
Ja, vielleicht sollte ich das jetzt gucken, wo ich noch das Louvre im Kopf habe.
Ja.
Ja.
Mhm. So, und zwar sind die Shortlists für die Oscars raus.
Aufregend.
Ja, Aufschrei auch vor allem. Cinematography Shortlist.
Oh, Hilfe.
Kein Wake Up Dead Man, Kein 28 Years Later zum Beispiel. Resurrection wurde auch noch genannt, habe ich nicht geguckt, kann ich nichts zu sagen. Wer aber mit draufsteht, dreimal darfst du raten.
Ich habe Angst, sagt's.
Wicked for Good.
Nein.
Für Cinematography.
Nein.
Katastrophe.
Nein.
Ja.
Ja, gut.
Ja,
Nee.
also sowas wie Sinners ist zum Glück auch nominiert, wo ich sehr froh drüber bin und auch ein paar andere.
Aber Wicked for Good.
Ja, also vor allem jetzt im Vergleich zu Wake Up Dead Man zum Beispiel,
Ja, und
den wir ja
auch
gerade
im.
erst geguckt haben. 28 Years Later haben wir beide nicht gesehen, aber ich habe da sehr viel Behind-the-Scenes-Footage und sowas gesehen und das war schon sehr beeindruckend, was die da gemacht haben.
Keine Ahnung,
Ja.
was die da wieder veranstalten. Aber das ist es ja. Wenn du Geld hast, wenn du richtig viel in die Promo reinsteckst, dann hast du halt eine größere Chance, auf genau diesen Listen zu landen. Und
Ja,
Wicked for Good hat halt einfach ein Riesenbudget.
deswegen machen die ja auch diese ganzen For Your Consideration Events und
Ja.
sowas. Das ist ja,
Eben. Das
ja.
ist kleine süße Filme werden es nie schaffen.
Nee. Dann ist aber auch die Liste für International Feature raus. Der deutsche Beitrag, also es war ja schon eine Weile bekannt, aber es ist jetzt nochmal offiziell, ist In die Sonne schauen von Mascha Schilinski.
Ja, da bin ich ja.
Den fand ich ja irgendwie gut.
Ich fand den grausam.
Ich fand den irgendwie gut. Bei mir ist auch einer aus dem Kino rausgegangen, als ich den geschaut habe. Aber ich fand den
Ich
gut.
fand den richtig schlecht. Und der war so lang. Es hat sich gezogen. Naja.
Ja. Dann, genau, über den Film, den wir auch heute sprechen, Im Schatten des Orangenbaums. Der ist auch als Jordans Beitrag.
Muss ich sagen, verdient.
Ja, definitiv. Dann No Other Choice, den wir eben schon einmal nochmal gesprochen hatten, der neue Park Chan-wook, der ist für Südkorea dabei. Ja, die Liste sieht auf jeden Fall ganz gut aus. The Secret Agent ist dabei.
Rein
Reinlegfilme.
starten wir jetzt mit Eternity
Genau.
von ja, A24 von David Frayne. Da geht es um das Leben nach dem Tod. Wenn man stirbt, kommt man in eine Art Wartestation und darf sich entscheiden, wie man seine Ewigkeit verbringen möchte. Dann gibt es da ganz viele
Ist
Werbungen.
wie auf so einer Messe so
Ist
ein
wie auf einer Messe,
bisschen.
kannst du dir deine Ewigkeit aussuchen. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche und lustige. Es geht vor allen Dingen um Joan und Larry, ein Ehepaar, das ziemlich nah aneinander stirbt. Larry als erstes. Und er ist kurz davor, sich, ja, seine Ewigkeit auszusuchen und überlegt, auf seine Frau zu warten. Joan verstirbt kurz danach und taucht dann auch in dieser Wartestation auf. Und dann stellt sich raus, es hat noch jemand auf sie gewartet. Und zwar ihr erster Ehemann, der leider verstorben ist im Krieg. Und jetzt muss sie sich entscheiden, mit wem möchte sie die Ewigkeit verbringen.
Und welche Ewigkeit
Welche
überhaupt?
Ewigkeit?
Ja, ist wie gesagt ein Rom-Com-Drama. Also hat auch schon eine gewisse Tiefe an manchen Stellen. Und diese gesamte Frage, die es sich ja irgendwie so stellt
Mhm.
mit Glücklichkeit und so weiter. Also das fand ich nämlich auch ganz spannend, dass der Körper, in dem man auftaucht in dieser Lobby, in diesem Wartebereich, ist der Körper, in dem man oder von dem Zeitpunkt, an dem man am glücklichsten war in seinem Leben. Das heißt,
Ja.
die beiden, Larry und Joan, die im hohen Alter verstorben sind, sind dann auf einmal wieder jung und werden dann eben von Elizabeth Olsen und Miles Teller gespielt. Und der erste Ehemann, wie hieß der denn nochmal?
Luke.
Luke von Callum Turner.
Mr.
Mr.
Dua
Dua Lipa.
Lipa.
Dua
Dua
Lupa?
Lipa. Dua
Mr.
Lipa.
Dua Lipa, genau. Und das fand ich auch irgendwie ganz, ganz spannend, dann halt zu sehen, wie unterschiedlich all die Menschen da alle waren. Und hat mich dann auch ja so ganz neugierig gemacht: so, was sind das alles für Menschen? Was sind deren Geschichten?
Ja.
Warum waren die zu dem Zeitpunkt in ihrem Leben am glücklichsten?
Ja, auch eine Freundin von Joan verstirbt und sie ist ein ganz anderes Alter als
Ja.
Joan. Und da sieht man halt, dass
Deutlich älter.
deutlich älter. Und da sieht man, dass jeder so sein individuelles eigenes Leben hat und ja, Glücklichkeit, Zufriedenheit kein universelles Ding ist, sondern halt wirklich für jeden selbst. selbst ganz unterschiedlich.
Ja, außerdem, in einer ganz eigenen Timeline.
Außerdem ihre Begründung, die werde ich jetzt nicht sagen, aber ihre Begründung fand ich einfach hilarious. Ich fand's toll. Ich war so, you go girl.
Ja, der Film hat sehr viel verschiedene Sachen, also auch da zum Beispiel dann aufgemacht oder eben vor allem auch mit diesen ganzen Ständen und diesen ganzen Ewigkeiten, aus denen man sich da eine aussuchen konnte. Also zum Teil politisch sehr witzige Sachen. Also es gibt eine, wo es dann um das 1930er in Deutschland geht oder 1920er?
Nee, 30.
30er muss es ja sein. Ja. Aber halt unter anderen politischen Umständen, sagen wir es mal so.
Ja.
All the fun, no
Nazis.
Ja.
Lustig fand ich auch, dass es eine Welt gab, wo man so viel rauchen konnte, wie man wollte, ohne Lungenkrebs zu bekommen.
Ja, aber das war ja sogar schon in der Lobby, dass da jemand rumgelaufen ist mit Zigaretten, mit dem Spruch dann von wegen, kannst du ja nicht zweimal sterben.
Ja, fand ich so gut. Ja. Es gab auch eine männerfreie Welt.
Es gab auch die KapitalistInnenwelt und alles mögliche. Irland ohne die Hungersnot und so. Also, ja.
War schon lustig.
Da macht er schon halt politische Sachen auf, aber gleich, also im gleichen Atemzug, aber sehr witzig. Ja.
Man musste sich manchmal ein bisschen darauf konzentrieren, was im Hintergrund ablief. Ja. Weil halt trotzdem die Szene vorne passierte. Leute haben sich unterhalten, aber hinten waren diese ganzen Stände oder Leute sind vorbeigelaufen mit Bannern und dann ist immer sehr viel gleichzeitig passiert. Ich glaube, wenn ich den nochmal gucken würde, würde ich noch ganz andere Stände entdecken.
Ja, ich glaube auch.
Ja.
Ich glaube, das macht doch Spaß, da dann nochmal zu gucken. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen so ein Comfort-Rewatch-Film ist. Da hat er auf jeden Fall Potenzial für. Ich fand auch, der sah, bis auf das unfassbar schlechte CGI, sah der sonst echt ganz schön aus. Also ich hätte mir an manchen Stellen ein bisschen gewünscht, dass er dann nochmal ein bisschen mehr tieferen Fokus gehabt hätte, um dann nochmal ein bisschen mehr halt eben diese Welt auch zu zeigen oder die diese Räume, in denen wir uns da dann in der Lobby auch aufgehalten haben und die Menschen und die Stände dahinter. Aber sonst fand ich den schon ganz schön gefilmt. Man ist auch in schönen Naturszenerien und so. Ja, hat mir ganz gut gefallen. Wird er dir so gefallen optisch?
Optisch, ja. Wie gesagt, es war sehr bunt, sehr kräftig, würde ich sagen. Aber das passte halt zu dem ganzen Thema und zu dieser Art von Rom-Com.
Sehr viel Leben.
Sehr viel Leben,
also dafür, dass es quasi um das Leben nach dem Tod geht, war es dann halt wirklich sehr viel Leben.
Aber lustigerweise ja eben gerade ein besseres Leben fast als das echte, weil man sich das aussuchen kann. Man konnte aber nicht wechseln. Also wenn man sich einmal für eine Ewigkeit entschlossen hat, muss man da bleiben. Man darf nicht wechseln. Und ja, nicht alle Menschen sind ganz so zufrieden mit ihrer Wahl. Die werden dann eigentlich bestraft.
Kommen dann in einen Void.
In ein Void. Aber das fand ich auch so interessant. Es gab natürlich den ersten Ehemann von Joan, der auf sie gewartet hat, irgendwie, keine Ahnung, 65 Jahre.
Ja, genau.
Ja, ich meine, klar, der ist dann da, musste aber dann einen Job übernehmen und da arbeiten, um da bleiben zu können, in diesem Wartebereich.
Man hat nämlich nur eine Woche Bedenkzeit.
Und es gibt ja aber auch so viele andere Leute, die da eben arbeiten und geblieben sind. Und dann finde ich das total interessant zu sehen, okay, wartet die Person auf jemanden oder ist diese Person nicht in der Lage, sich zu entscheiden oder einfach nicht in der Lage, wirklich zu sterben, also in die Ewigkeit zu gehen, dass es wirklich quasi ein Abschluss ist. Ja, das fand ich interessant, dass da halt so viele verschiedene Charaktere und Begründungen dahinter waren.
Ja, das fand ich auch ganz spannend. Also wir lernen dann da ja auch so ein paar verschiedene Jobs kennen, die da dann in diesem Lobbybereich ausgeübt werden. Unter anderem auch dann ja eine, weiß ich, Begleiterin, sage ich mal, die einen da so ein bisschen durchführt durch diese Woche, gespielt von Divine Joy Randolph, Oscar-Gewinnerin. Ich finde, sie hat wirklich so gutes Comedic Timing. Also ich fand das so witzig. Ich musste mehrfach einmal so, zumindest, also ich bin nicht so eine laute Lacherin im Kino, aber da musste ich zwischendurch schon mal so, habe ich schon mal gelacht.
Bei ihr am meisten, tatsächlich. Dann ist natürlich, Miles Teller ist auch einfach sehr gut in so welchen Rollen.
Ja, ich mag ihn auch einfach gern.
Ja, aber er war halt auch wesentlich besser, finde ich, als Callum Turner. Ja. Weil ich finde, der hat dieses Comedic-Ding nicht hinbekommen. Nee. Das wirkte zu drüber. Es gab dann ein, zwei Momente, die er halt dann mit Miles hatte. Dann hat er ihn quasi ein bisschen gerettet, weil Miles halt so gut war. Mhm. Aber alleine hat er das nicht hingekriegt. Das war echt nicht seine Sparte.
Nee, also ich war auch nicht überzeugt. Also ich bin allgemein nicht von ihm so überzeugt. Also auch die dramatischeren Momente oder so, da hat er noch mal ein bisschen besser gespielt.
Aber auch nicht umwerfend, nee.
Nee, aber man sagt ja auch, dass lustig spielen schwieriger ist als dramatisches Spielen.
Eben.
Und hat man ihm angemerkt.
Ja, das war nicht ganz seine Sparte.
Ja. Also
ich finde, Elizabeth Olsen hat das richtig gut gemacht auch.
Ich finde, sie spielt auch immer gut. Ich finde, die kann sehr gut weinen spielen. Auch.
Ja.
Also ihr Weinen ist sehr, sehr überzeugend und sehr passend für den Film.
Ja.
Auch so, wie sie so ein bisschen drüber, aber immer noch irgendwie der Situation angemessen.
Eben. Also es hat mich nicht so rausgezogen wie halt bei Mr. Dua Lipa.
Ja,
das war ein bisschen doof.
Ja, und was ich auch richtig cool fand in dem Film ist, dass, und das ist auch was, was auch bei The Handmaiden oder bei der Taschendiebin mir aufgefallen ist, dass alles, was irgendwie so eingeführt wurde an Gegenständen, Regeln, die da in diesem, dieser Lobby gelten oder was auch immer, dass das alles irgendwie so ein bisschen so ein Payoff hatte. Und wenn es nur ganz, ganz klein ist und einfach nur nochmal gezeigt wird oder was auch immer, aber gerade bei Eternity jetzt, da gab es so ein paar Aussagen, die mich dann schon zum Grübeln gebracht haben, wo ich so dachte, da bin ich jetzt aber, das würde mich jetzt mal interessieren.
Mhm.
Und dann wird das aber auch alles irgendwie noch aufgelöst. Und das fand ich cool. Das gefällt mir immer gut, wenn das alles so durchdacht ist von vorne bis hinten und nicht so, nicht so wirkt wie we make it up as we go.
Ja. Ein geschlossener Kreis am Ende.
Ja.
Es gibt eine Szene, eine Situation, die werde ich jetzt nicht zu sehr erläutern, aber da war ich einfach nur, that's emotional blackmail.
Ja.
Ja.
Ja, da gab es so ein paar so Szenen, wo ich so war, oh, das ist schwierig.
Mhm.
Also da sich damit auseinanderzusetzen oder da auch, also ich sag mal, alle Positionen, also von allen drei Beteiligten, sind schwierige Positionen. Also stell dir vor, du hast 65 Jahre auf deine Frau gewartet und dann kommt sie und dann
ist der Ehemann da.
Ist dann ihr langjähriger Ehemann auf einmal da, mit dem sie Kinder hat und ihr ganzes Leben verbracht hat dann. Und sie muss sich dann entscheiden. Also es ist für alle drei eine echt tricky Situation. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Dilemma. Hat mir aber echt gut gefallen.
Und ich musste immer ein bisschen lachen, weil das Ding, dass Luke in einem Krieg gestorben ist, das wurde lustig verpackt, sage ich mal.
Ja.
Das war dann auch mal so ein Running Gag und das finde ich lustig.
So auch da, so der Film hat sich selbst nicht zu ernst genommen, sondern halt alles so ein bisschen auch selbst auf die Schippe genommen und so. Und ja, eben halt da auch hier mit politischen Themen oder auch mit Sexualität und sowas da immer so zum Augenzwinkern.
Ja, das fand ich auch gut.
Ja. Was hast du dem gegeben?
Ich habe dem 3 gegeben.
Ich habe ihm 3,5 gegeben.
Hm.
Weil ich finde, für so eine Rom-Com gibt es nicht mehr. Also ist ja auch ständig der Diskurs irgendwie bei Twitter und sonst wo drüber oder X, dass es einfach nicht mehr genug ehrliche, gute Rom-Coms gibt. Und ich finde, das war mal wieder...
Die hat Spaß gemacht.
Ja, und das war mal was Neues.
Ja.
Es war nicht so Boy meets Girl, sondern Girl hatte schon 2 Boys und jetzt muss sie sich auf einmal irgendwie in so einer ganz verkopften Situation für einen entscheiden. Ja.
Aber auch wilde Situation.
Ja, wirklich wilde Situation. Aber das fand ich halt auch wieder ganz cool, weil es so einen aus der Realität ein bisschen rausgeholt hat und nicht so.
Und man hat auch ein bisschen überlegt, so welche Ewigkeit würde ich denn jetzt zum Beispiel wählen?
Ja.
Das fand ich auch ganz lustig.
Ich bin auf keinen grünen Zweig gekommen. Ich war so, oh, die ist ganz cool. Oh,
nee, ja,
die ist
und dann,
ganz cool. Und
ich
dann,
fand
oh,
ganz
nee.
Viele gut. Aber Männerfreie Welt fand ich sehr gut.
Ja.
Ja.
Das da hätte ich aber gerne noch ein paar mehr Infos gehabt.
Ja, eben. Eben. Aber also das ist das Ding.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viel Informationen man tatsächlich dann bekommt.
Ja, das ist auch wieder so.
Deswegen. Du kannst auch unglücklich sein in deiner Ewigkeit.
Spannendes Worldbuilding auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Nächster Film.
Nächster Film. So, der nächste Film, Im Schatten des Orangenbaums von Shirin Dabis. Es geht um einen Jugendlichen, Noah, der in den 1980er Jahren im Westjordanland auf eine Demo geht. Und dann eskaliert das, es fallen Schüsse und er wird sehr schwer verletzt. Und dann erzählt seine Mutter Hanan die Familiengeschichte, wie es überhaupt dazu kam, dass ihr Sohn auf dieser Demo war. Und es geht dann bis zum Großvater zurück.
Genau, man macht dann einen Zeitsprung und es geht zurück nach 1948, nach Jaffa, dem heutigen Tel Aviv. Ja, und man lernt dann erstmal diesen Großvater und die Familie zu dem Zeitpunkt kennen, mit seiner Frau, den Kindern, deren Orangenplantage, die sie
Seit
haben, seit
Generationen.
Generationen, genau. Und ja, man wird da dann so ein bisschen erstmal einfach in diesen Familienalltag, sage ich mal, reingeschmissen.
Und man denkt sich erst, oh, ganz süß,
Ja, süße
schön,
Familie, alles
ja,
schön, sieht schön
mit
aus.
kleinen Kindern und
Ja.
so ein bisschen dann teilweise aus deren Perspektive, wie das ist auf dieser Orangenplantage. Aber dann kam es halt zu der Vertreibung.
Ja. Also es ging dann los, dass es Szenen gab, wo die Familie im Haus war und ja, irgendwie Schüsse, Bomben und sowas draußen zu hören und zu sehen waren.
Dann ist ein Teil der Familie zu dem Onkel,
Alle bis auf den Vater
alle bis auf
halt.
den Vater. Und sie kamen dann in Sicherheit. Der Vater wurde aber festgenommen, weil er sich widersetzt hat und sein Haus und seine Plantage nicht einfach aufgeben wollte und dann quasi auch in ein Arbeitslager gesteckt
Ja,
wurde
genau.
und eine ziemlich harte Zeit hatte, um zu seiner Familie zurückzukommen. Und ja, dann lernt man in diesem Film kennen, wie unterschiedliche Generationen mit der Situation umgehen, dass sie nun nicht mehr in ihrem alten Land oder so, wie sie das Land kennen, leben, sondern jetzt im Westjordanland mit militärischer Überwachung, sage ich mal, und sie nicht mehr so frei sind. Und man kann anhand der Generation, also vom Großvater, dann vom Sohn und dann von dem Enkel, nur kann man dann sehen, dass sie damit ganz unterschiedlich umgehen. Und so eine Überlebenstaktik quasi.
Ja, und halt so, wie sich dann die gewissen, ja, politischen Meinungen dann von Großvater zu Vater irgendwie sehr gegensätzlich übertragen und dann hin zum Enkel, aber
Ja.
wieder sehr eins zu eins, was ich auch sehr, sehr spannend fand. Und das hat irgendwie für mich auch Sinn ergeben. Also ich sag mal, von der Charakterisierung her und ja, so wie man eben mit dem Trauma umgeht, ist halt was anderes, wenn du es selbst irgendwie als Kind noch miterlebt hast, die Vertreibung und irgendwie mit deinem Vater und so weiter, oder ob du dann schon noch mal wieder eine Generation weiter bist, halt als Enkel.
Das ist ja oft so, dass Verhaltensweisen eine Generation oft überspringen,
Ja.
weil man immer das Gegensätzliche macht. Es sind auf jeden Fall ganz viele Gedanken hängen geblieben und man konnte nicht richtig loslassen, weil es nun mal immer noch ein sehr aktuelles Thema ist und auch die Geschichte nicht zu vergessen ist. Und deswegen war es sehr interessant, dieses Porträt sich anzuschauen.
Ja, man kriegt dann halt auch die Gründung Israels mit und wie das dann alles stattfindet, aber halt eben nur
Aus,
im Kreise dieser Familie.
ja.
Also es gibt da keine weiteren Charaktere oder sowas, die man da wirklich kennenlernt. Also die haben, wenn überhaupt, haben die mal einen Namen und irgendwie so
Ja.
zwei, drei Sätze gefühlt zu sagen, aber man ist eigentlich nur bei dieser Familie und kriegt
Ja.
das alles durch deren.
Perspektive,
Ja,
deren Augen,
genau.
ja. Ich fand es interessant, wie der Film aufgebaut war. Es fängt ja mit dem Teenager an,
Ja,
Noah an.
genau.
Wird angeschossen und dann gibt es ja diesen Zeitsprung. Und ich fand, es war richtig gut gemacht, wie dann aus der Vergangenheit die Geschichte wieder erzählt wurde und wie diese Geschichte dann in der Aktualität, also dann in den 1980er Jahren, wieder angekommen ist. Ich finde,
Ja.
das war richtig schön geschlossen.
Ja, wie
Das
man
fand
sich
ich
da
toll.
so den Weg quasi zurückerarbeitet
Ja.
hat. Ja, das fand ich auch gut. Ich fand ihn zum Teil ein bisschen langatmig. Also der
Der
Film,
letzte Teil.
ja,
Ja.
der Film geht auch 146 Minuten. Das ist schon ein Brett.
Ja, man hätte den letzten Teil ein bisschen
Ja,
zusammenstraffen können. Ja.
der hat sich sehr in die Länge gezogen und das war auch, finde ich, der schwächste Teil
Ja.
vom Film. Also jetzt unabhängig von der Länge, selbst wenn man den kürzer gefasst hätte, war das für mich der schwächste Teil vom Film.
Das auf jeden Fall, aber ich glaube auch, dass er stärker gewesen wäre, wenn er halt ein bisschen komprimiert gewesen wäre. Weil er dadurch, ich glaube, auch mehr Gefühle irgendwie in dir rüttelt. Aber so hat sich das halt ein bisschen gezogen.
Ja, und für mich war vor allem eben dieser letzte Teil, aber in dem Sinne hat der nicht so funktioniert, weil ich den sehr on the nose irgendwie fand auf eine Art. Und das ist sicherlich für mich so, weil ich nicht von irgendwas überzeugt werden muss. Aber dieser letzte Teil hat für mich so sehr, sehr viel Arbeit in diese Überzeugungsarbeit gesteckt oder sehr viel Zeit in diese Überzeugungsarbeit gesteckt. Und da hat er mich dann halt so ein bisschen verloren, weil ich das sehr oberflächlich dann fand
Ja.
und sehr, naja, eindimensional ist jetzt vielleicht ein bisschen stark, aber da hat es mir einfach an Tiefe irgendwie gefehlt.
Ja, das hätte man noch ausbauen können. Da gebe ich dir recht. Ja. Aber es war, also hat einen auf jeden Fall sehr berührt, weil jeder Mensch hat nun mal das Bedürfnis, ein Zuhause zu haben, sich frei bewegen zu können, sich wohlzufühlen. Und das ist leider nicht die Realität für sehr, sehr viele Menschen. Und ich glaube, da muss man auch immer mal wieder dran erinnert werden, auch wenn man das konstant sieht in den Nachrichten oder auf Social Media, finde ich, zeigt so ein Porträt einer Familie das nochmal auf eine andere Art und nahbarer, weil das nochmal eine andere Perspektive ist und man sich da ein bisschen besser reinfühlen kann und dann nicht sofort abgeschreckt ist von den Bildern oder sowas.
Ja, dem stimme ich zu. Ich habe ein paar Letterboxd-Reviews auch gelesen. Ich habe das jetzt nicht gefact-checkt, was die Leute hier gesagt haben oder so, oder beziehungsweise ist es ja auch immer nur eine Person und die
Ja.
Meinung einer Person. Was ich ganz spannend fand, was der eine meinte, dass er diesen Film mit einer palästinensischen Person aus Palästina wirklich auch geguckt hat. Und diese Person meinte, dass es für sie sehr klar war, dass der Dialog irgendwie auf Englisch geschrieben wurde und dann übersetzt wurde, wodurch, also ich habe ihn halt auf Deutsch geguckt, weil das die einzige Vorstellung war, die ich zeitlich irgendwie gucken konnte, aber ich spreche eh kein Arabisch, deswegen.
Ich glaube, es hat, aber ist für mich, weil ich es natürlich auch nicht kann, hat sich für mich schön angehört, aber dadurch glaube ich auch nochmal, also für mich ein bisschen authentischer, dadurch, dass ich das so gehört habe und so gesehen habe, aber ich weiß natürlich nicht, wie der Dialog am Ende wirklich geschrieben war.
Aber dass es halt sich wohl nicht so anhört, wie Menschen aus Palästina wirklich
Okay.
sprechen, fand ich ganz interessant. Kann ich ja nicht so sagen,
Nee.
weiß ich nicht. Fand ich aber einen interessanten Punkt. Und dann, was diese Person auch gesagt hat, und ich lasse es jetzt erstmal so stehen. Ich übersetze jetzt einfach mal so: Stell dir einen Holocaust-Film vor, in dem eigentlich niemand umgebracht wird und die Nazis sehen aus wie Italiener und irgendwie ist das alles ein bisschen falsch. Weil hier dann irgendwie auch gesagt wurde, dass die Soldaten, die man dann sieht, ja, sehr einfach nach griechischen Schauspielern aussahen. Kann ich nicht so sagen, habe ich nicht nachgeguckt, ob das wirklich Griechen sind oder nicht, oder keine Ahnung. Aber ich fand vor allem dieses, ja, stell dir einen Holocaust-Film vor, in dem eigentlich keiner stirbt. Und ja, das fand ich schon auch
Ja.
irgendwie sehr treffend, weil das war nämlich auch das, wo dieser Film so für mich so ein bisschen, ja, fast schon zu vorsichtig war. So fast schon zu lieber die breite Masse irgendwie sanfter an diese Thematik ranführen, als zu zeigen, wie schlimm es wirklich ist oder war zu der Zeit.
Ja. Was ich irgendwie auch verstehen kann, wenn man sich den Diskurs anschaut, dass es überhaupt einen Diskurs gibt. Aber naja, ich verstehe, warum man da vorsichtig rangeht.
100%.
Ja.
Aber das ist halt das, wo dann eben auch dieser dritte Akt, was ich eben meinte, einfach für mich dann nicht die Tiefe hatte
Ja.
und das, was finde ich, angebracht gewesen wäre, zumindest halt von meinem Point of View
Nee,
irgendwie.
gebe ich dir schon recht, ja.
Ja. Ja, aber es ist halt schwierig.
Ist schwierig.
Ja, aber es war so ein bisschen dieses, es sind auch Menschen und die haben auch Rechte verdient. Das war so.
Und ich so, ja, gut, fair,
So.
ja. Ja, so wer so jetzt schon nicht denkt, den kannst du
Ja.
auch nicht mehr
Nee, weil
helfen.
der geht ja auch dann eh nicht in so einen Film und guckt sich den
Nee, ganz
an.
bestimmt
Also
nicht.
deswegen, ja.
Schwierig.
Ist schwierig, ja. Wie oft haben
Ja.
wir jetzt schwierig gesagt?
Sehr oft. Ist auch
Ja,
schwierig.
ist auch schwierig, ja, richtig.
Ah.
Aber sonst, ich fand den, also ich finde, er hat sehr schön die Landschaften gezeigt und ein sehr schönes Bild gemalt,
Ja.
wie es da aussah oder auch dann, ja, jetzt nicht mehr so unbedingt aussieht, weil es jetzt alles mit Neubauten zugeklatscht ist zum Teil. aber das fand ich schon sehr schön. Also ich fand den sehr schön gefilmt, auf jeden Fall. Das Color
Ja.
Grading hat mir sehr gut gefallen. Ja.
Ja. Wie viele Sterne hast du dem gegeben?
Da muss ich noch mal kurz nachgucken. Ich war erst bei 4, aber ich bin dann im Nachhinein noch mal auf 3,5 runter, weil es mich echt ein bisschen gestört hat, was ich halt eben
Ja.
gesagt habe. Ja.
Nee, ich hatte 4,5. Steht auch immer noch in Letterboxd, aber ich habe heute noch mal drüber nachgedacht und ich glaube, ich würde auf 4 runtergehen. Aus demselben Grund.
Ja.
Ja.
Na, warte, hätte noch ein bisschen,
Der
mehr Wumms haben
hätte
können.
Wumms haben können, der hätte ein Risiko eingehen
Ja.
können.
Ja.
Vielleicht sogar eingehen müssen.
Ja.
Gutes Schlusswort
Gutes Schlusswort.
dazu. Dann zum nächsten.
Zum nächsten. Ja, die Taschendiebin The Handmaiden. Dazu einmal nur nochmal von meiner Seite von Letterboxd. Der ist bei Letterboxd in der Top 250-Liste auf Platz 68.
The Handmaiden, die Taschendiebin, ein Film von Park Chan-wook aus dem Jahr 2016. Er spielt in den 1930er Jahren in dem besetzten Korea, von den Japanern besetzten Korea. Und da bekommt Hideko eine neue, ich sag mal, Kammerzofe, die aber, ja, ein Geheimnis zu haben scheint. Hideko wohnt bei ihrem Onkel. Auch sie scheint ein Geheimnis zu haben. Also da ist vieles,
Viel Geheimnisvorrei
vieles,
von allen.
ja, von allen.
Also dem Onkel und
Und
allen.
allen. Und dann kommt noch ein junger Mann ins Spiel, der Hideko heiraten möchte. Aber eigentlich wollte der Onkel das auch. Denn sie hat Geld.
Ja. Money,
Das
money,
ist,
money.
ja, alle wollen das Geld.
Ja.
Und dann geht es so ein bisschen darum, herauszufinden, wer was verheimlicht, wer welche Strategie verfolgt, welchen Plan und welche Bedürfnisse. Wie fandest du ihn?
Also ich muss dazu sagen, weil ich die letzten Tage oder jetzt die letzte Woche über auf der Arbeit recht viel eingespannt war und dann irgendwie noch andere Sachen auch hatte, musste ich den über so 3 Tage verteilt gucken oder zwei. Das ist nicht die optimale Experience, den zu gucken, sage ich
Nein.
ganz ehrlich. Würde ich euch nicht empfehlen.
Ich hatte das erst auch so vor, weil ich dachte, das schaffe ich nicht an einem Abend. Aber dann war ich so gefesselt, dass ich den dann irgendwie bis 12 geguckt habe, bis er dann, das war sogar die Extended Version. Und ich konnte nicht ausmachen. Ich war so, nee, ich muss das jetzt weitergucken. Dann bin ich ganz spät schlafen gegangen.
Ja, ich habe ihn halt angefangen vor der Arbeit. Also ich musste
Du
dann
musstest
wirklich los.
aufhören.
Ich konnte nicht weitergucken. Ja, ich fand ihn gut. Ich glaube, ich würde ihn halt gerne nochmal gucken, auch weil es ein Film ist, der einen Rewatch belohnt.
Auf
Definitiv.
jeden Fall.
Auch da, was ich vorhin schon bei Eternity angesprochen hatte, da sind halt so ganz viele Sachen, die dann immer noch mal wieder auftauchen und dann eine Bedeutung bekommen, plotrelevant werden oder einfach nur irgendwie emotional, ja, dann irgendwie noch mal wieder hochkommen oder so.
Ja.
Das fand ich sehr schön. Ich mag das sehr gerne in Filmen, wenn die halt, meinte ich ja schon, so sehr in sich geschlossen sind und alles so ein bisschen durchdacht ist. Das Editing zum Teil hat mir gar nicht gefallen. Also wirklich gar nicht. Ich war so, was machen wir hier? Also ich verstehe das irgendwie schon, dass es so ein bisschen konfus auch sein sollte. Das passt zur Story und wie die sich entwickelt und was man dann noch so erfährt. Aber ich fand das, also das ist, weiß ich nicht, im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte vielleicht, würde ich sagen, ist es immer wieder so gewesen, dass ich mir so dachte, so, boah, nee, bitte anders.
Ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich sagen.
Ist mir vielleicht halt mehr aufgefallen, weil ich immer wieder in die Story auch erstmal reinkommen musste, weil ich ihn halt immer wieder dann ja nochmal wieder starten musste, oder nicht von vorne, aber halt immer wieder, naja, halt.
Ja.
Naja, weitergucken halt.
Ich war überrascht, wie gay der Film ist.
Ja, wusste ich nicht. Also ich
didn't know that, loved that though.
Ja, war toll. So von dem, was ich bisher über diesen Film irgendwie wusste, da ist das nie durchgekommen.
Nee. Und ich muss auch sagen, man merkt sofort die Chemistry zwischen den beiden Frauen.
Ja.
Halt wirklich immediately.
Ja.
Und ich fand es auch krass, ich habe die Sprache natürlich nicht verstanden.
Nee.
Habe original mit Untertiteln geguckt.
Da, ich habe auch beides gemacht.
Hm.
Also, weil ich habe, als ich richtig Zeit hatte noch, da habe ich den auch im Original mit Untertiteln geguckt. Und dann, als ich dann aber nebenbei nochmal essen musste, war ich so, nee, okay, ich gucke jetzt, ich gucke den jetzt einfach mal auf Deutsch.
Du hörst den jetzt.
Ich höre den jetzt mal. War schon ein bisschen unangenehm.
Ja.
Hat natürlich es einfacher gemacht, den dann so beim Essen zu gucken. Aber ja.
Aber ich muss sagen, also ich habe ihn ja auf Original geguckt, in Original, was auch immer. Und ich habe trotzdem diese Chemistry gespürt. Auch wenn sie miteinander gesprochen haben, wie sie sich angeguckt haben. Ja. Es kam richtig gut rüber.
Ja.
Also das war keine Barriere, dass ich die Sprache nicht verstanden habe. Und ich meine, das ist ein guter, großer Pluspunkt, wenn Schauspielerinnen, zwei Frauen, das schaffen.
Ja, definitiv. Auch da meinte ich auch schon zu dir, es gibt so ein, zwei sehr explizite Sexszenen.
Mhm.
Die waren, aus zwei Gründen haben die für mich nicht so richtig funktioniert. Ich verstehe, was die in dem Plot gemacht haben. Ich verstehe, warum die so waren. Ich verstehe, warum die an sich so inszeniert waren grundsätzlich. Aber zum einen, weil die beiden Schauspielerinnen so jung aussehen, hat sich das sehr, sehr falsch für mich angefühlt, das anzugucken, weil eben, zweiter Punkt, die fast schon pornografisch sind. So wie sie gefilmt sind. Also weil du zum Teil wirklich einfach nur Kamera drauf, alles, du siehst alles.
Ja.
Einfach drauf.
Einfach drauf. Aber die waren in ihren 20ern, als die das gefilmt haben, möchte ich nur einmal kurz sagen. Ja.
Sie sehen halt
ich habe aber gegoogelt.
Ja,
man ich habe halt gegoogelt.
Ja. Und das war für mich, da war ich dann so, das hat mich so ein bisschen an hier, blau ist die wärmste Farbe. Ist ja so, ja. Daran erinnert. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Umstände beim Dreh von diesem Film besser waren als bei blau ist die wärmste Farbe. Das war ja
not good.
Gar nicht gut. Ja, daran hat es mich aber halt so ein bisschen erinnert. Also zumindest diese eine Szene, weil die schon sehr dem ähnelt irgendwie.
Ja.
Weiß ich nicht. Das war mir ein bisschen zu doll.
Ja, verstehe ich. Verstehe ich.
Hat mich so ein bisschen rausgeholt.
Aber in diesen Szenen, auch in anderen Szenen, aber auch in den Szenen, gab es so Nahaufnahmen von Gesichtern. Und die fand ich richtig cool.
Ja.
Also die fand ich richtig cool.
Denke ich mir.
Die fand ich artsy. Und es war dann halt ja eh nur das Gesicht. Ja.
Ja, das stimmt. Aber was sagst du denn zur Story allgemein? Ohne da jetzt was vorwegzunehmen. Natürlich, weil...
Ich fand die gut. Ich wusste nicht, dass das kommt.
Nee.
Ich muss auch sagen, ich wusste nicht, dass der auf Deutsch Taschendieben heißt. Deswegen war das nochmal für mich dann so ein, später so ein, okay, makes sense. Aber ich fand es auch cool, wie die das dann aus verschiedenen Perspektiven die Geschichte gezeigt haben. Und auch bei diesem Film hat man einfach gesehen, dass viele Männer einfach perverse Schweine sind.
Ja. Ja.
Ja.
Dem stimme ich zu. Das war schon...
Also das war hardcore.
Es war schon echt hardcore. Also man... Es werden dann immer so Lesungen angedeutet, die da stattfinden. Und man fragt sich, oder ich habe mich zumindest die ganze Zeit gefragt, was hat das mit diesen Lesungen auf sich? Warum macht das so viel mit ihr, wenn sie über
Ja.
diese Lesungen spricht, wo sie halt irgendwie irgendwelche Bücher vorlesen muss, irgendwelche Raritäten, keine Ahnung. Und dann erfährt man irgendwann, was da passiert und was sie da vorlesen muss und wer das Publikum ist und alles. Und ich war echt so, oh.
Ja, oh.
Krank irgendwie.
Extrem krank.
Also.
Vor allen Dingen war das auch so richtig Grooming von klein auf.
Ja, weil sie ja halt immer noch so jung ist. Der Onkel ist ja dann eben schon entsprechend Onkelalter und alt. Alter Onkel, würde ich auch sagen. Also es ist kein.
Kein junger Onkel, ein
Nee, ist
alter
schon ein
Onkel.
alter Onkel.
Ja. Und er wollte sie ja auch heiraten.
Ja. Ganz, ganz, ganz unangenehm zu gucken, diese Szenen.
Ja. Ich fand aber so, wie dann die Story geendet hat.
War satisfying.
Ja. So hätte ich das auch gewollt. Ich
Ja.
war so, ja.
So ist
Toll.
gut.
So
So
ist gut.
können wir das machen. Dabei können wir es
Unterstütze ich.
verlassen.
Ja.
Ja, nee, das fand ich auch.
Es gab auch so coole fliegende Zooms immer. Also, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, aber die fand ich auch immer sehr nice. Die haben so ein cooles Leben reingebracht.
Ja, auch das ganze Set-Design und so, das war schon sehr, sehr cool. Also zum Teil war der Look mir persönlich als Analogliebhaberin ein bisschen zu digital. Der hat trotzdem sehr schöne Bilder gefunden, das ist gar keine
Ja.
Frage. Aber zum Teil war der mir halt ein bisschen, ja, halt zu digital. Das Set aber fand ich sehr schön. Also das Haus oder die Häuser, in denen das spielt und mit der Umgebung, der Natur und so, das war schon schön und wieder auch mit Licht
Und Schatten, ganz viel mit
ja, mit
Schatten.
Licht und Schatten gespielt wird und
Und ich fand
Symbolbildern.
auch die Farben schön.
Ja.
So hat so ein bisschen die Mood gesettet.
An manchen Stellen besser als in anderen auf jeden Fall.
Ja.
Also ist auf jeden Fall mal ein Film mit lesbischen Protagonistinnen, der nicht tragisch für diese lesbischen Protagonistinnen endet.
Ja.
Und das ist sehr selten,
Sehr selten.
dass dem so
Und das
ist.
finde ich toll.
Und deswegen, allein deswegen, sollte man diesen Film dann schon mal gucken.
Und ich finde, also mich hat er einfach gefesselt. Ich konnte nicht aufhören, den zu
Ja.
gucken. Deswegen habe ich dem auch 4,5 Sterne gegeben, weil ich so gefesselt war.
Ja, ich habe ihm 4 gegeben und war aber da schon dann in dem Gedanken, ich glaube, wenn ich den nochmal gucke, würde ich den sogar besser bewerten, wenn ich
Ja.
ihn halt am Stück gucken würde. Oder vielleicht, wenn der irgendwie mal hier nochmal im Kino gezeigt wird oder so. Da würde ich mir den auf jeden Fall dann nochmal angucken in dem Setting. Das macht, glaube ich, Spaß.
Es gab eine Szene noch, das ist mir gerade eingefallen. Da übergibt sich eine Protagonistin und die andere versucht sie dann so zu beruhigen oder halt ihr beizustehen irgendwie und klopft so auf den Rücken.
Da war ich auch so, was machst du
Ich,
da?
was machst du da?
Willst du alles rausklopfen?
Aber ich dachte mir nur so ist, wenn Leute vor mir weinen, dann bin ich auch so, okay,
Ja.
was soll ich jetzt machen? Und
Ja.
genauso sah das aus und das
Ja.
fand ich richtig lustig.
Ja, sie war sehr überfordert
Ja.
mit dieser Situation. War schon witzig. Also der hat auch einige echt witzige Momente, dieser Film. Also gerade wenn man dann manche Szenen nochmal aus einer anderen Perspektive dann sieht, was du ja eben meintest, dass die ja aus verschiedenen Perspektiven zum Teil gezeigt werden. Das ja, macht schon Spaß.
Ja.
Ja.
Manchmal denkt man an einigen Stellen, okay, das war jetzt irgendwie drüber, aber
Ja.
es passt trotzdem in den Film rein.
Ja, der ganze Film ist halt drüber.
Ja.
Also geht schon damit los, dass dieses Haus, in dem die wohnen, also der Onkel und seine Nichte, dass das ein Teil ja englischer Baustil ist und ein Teil japanischer
Ja.
in Korea.
So wild.
So, da geht's ja schon los. aber ja, sehr cooles Setting auf jeden Fall.
Ja,
Ja.
deswegen bin ich sehr gespannt, was der nächste Film
Ja,
mit
da
uns macht.
habe ich noch was Witziges zu erzählen, fällt mir da gerade ein. Und zwar Neon, die den Film vertreiben, die haben auch ja, den Sean Baker-Film letztes Jahr, dieses Jahr, Nora, vertrieben. Und die sind jetzt halt auch, die vertreiben jetzt auch No Other Choice, also den neuen Film von Park Chan-wook. Und die haben jetzt eine Einladung gepostet für alle Fortune 500 CEOs. Weil No Other Choice soll sehr antikapitalistisch sein.
Okay.
Ja, da laden sie diese 500 CEOs zu einem Screening ein von diesem Film. Und die sagen, alles gut, geht auf uns, müsst ihr nicht bezahlen. Und sagen dann, ja, special screening just for you, our gracious executive leaders.
Das finde ich so gut.
Und ja, dann sagen sie, ich lese es einfach einmal kurz vor diesem kurzen Absatz. No other choice, also der Film, spotlights many parts of your humble mission to achieve corporate greatness. From the unbearable weight you carry upholding your employees' livelihoods, to the systems you strive to conquer for economic growth, to the conditions and resources you govern in times of strategic mergers and realignment. This is truly a film that speaks to you and the culture you have cultivated.
Das ist hilarious.
Oder?
Das ist richtig
Ja,
gut.
das ist sogar heute. Während wir diese Folge aufnehmen, in ein paar Stunden findet das in New York statt.
Meinst du, die gehen dahin?
Ich finde es witzig. Also,
Das checken die
ich
es?
frage mich halt, ob es ein Gag ist oder nicht. Man sollte halt, also es gab dann eine E-Mail-Adresse, nooth@neonrated.com. Da sollte man sich melden, ob man kommt oder nicht. Keine Ahnung. Wir können ja jetzt mal hier live die Socials von Neon checken und gucken, ob da was bei rumgekommen ist, ob die irgendwas gepostet
Das
haben.
finde ich so lustig.
Irgendeine Story?
Nee.
Nee, leider noch nicht. Aber mal gucken, vielleicht
Kommt da noch was?
kommt da ja noch was.
Das ist lustig. Das wäre so lustig, wenn das so echt ist.
Ja.
Hoffen wir mal. Hoffen wir mal, dass da welche hingegangen sind.
Ja, und sich mal ein bisschen Wissen abgeholt haben. Ja.
Kapitalismus 1.0.
Maus der Woche?
Maus der Woche.
Wer ist denn deine Maus der Woche?
Tatsächlich ist das jetzt eine Wiederholung. Oh, denn durch dich bin ich so ein bisschen in den Social Media Loop von Heated Rivalry reingekommen. Jetzt stecke ich da ganz tief drin. Und ja, die beiden Protagonisten, die Schauspieler, Hudson Williams und Connor Story, das sind einfach wirklich zwei Mäuse. Das sind wirklich, da muss ich dir
Ja,
jetzt recht geben. Also
danke.
wirklich, ich unterschreibe das. Gehen so lieb miteinander um.
Ja, und die gehen
Und
jetzt ja auch gerade richtig durch die
die
Decke.
gehen richtig durch die Decke, weil es basiert ja auf einem Buch und es gab da schon eine richtig große Community, die das ganz toll fand. Und jetzt halt als Serie. Und die Serie ist sehr gay. Und das ist immer ein Pluspunkt. Aber erst wurde es nur in Kanada auf Crave veröffentlicht und dann ging es darum, dass sie das vielleicht auch weiter auf der ganzen Welt veröffentlichen wollen, weil
International
international,
zumindest.
nämlich da kam ein Aufschrei aus den USA, ja, wir wollen das auch gucken. Und ja, jetzt ist es auf HBO und dann bin ich mal gespannt, ob das dann auch nach Deutschland kommt, wenn wir
Ja.
dann HBO Max haben.
Ja, das wäre ja mal was,
Das wäre mein erstes
wenn man
Jahr.
da endlich mal reingucken könnte. Ja.
Ja, wir haben ja nicht schon genug Videos mal gesehen. Deine Maus der Woche?
Ja, ich habe auch eine zwiegespaltene Maus der Woche oder Mäuse der Woche. Und zwar das Elizabeth Olsen und Miles Teller.
Fair.
Ich finde beide für sich einfach, also die Menschen sind mir auch so sympathisch. Ich mag die beiden als Schauspieler richtig gern. Ich bin immer noch tief traurig, dass Elizabeth Olsen nicht mehr auf Social Media ist, nachdem sie da einmal so einen Shitstorm bekommen hat, nachdem sie nicht öffentlich um Chadwick Boseman getrauert hat. Weil das ja auch eine Sache ist, die man öffentlich machen
Die
muss.
muss man natürlich öffentlich machen.
Ja, und daraufhin hat sie dann ja alles gelöscht und hat gesagt, nee,
Mache ich nicht
das
mal mit.
mache ich nicht mehr mit, was ich auch voll verstehen kann. Aber ich vermisse es ein bisschen. Ihre Garten-Arbeitsvideos und was sie so vom Kochen und vom Einkaufen und keine
Sie
Ahnung
ist
so
auch einfach
gezeigt.
eine Maus.
Ja, und ich finde sie einfach toll. Ich finde sie auch so hübsch und ja. Und Miles Teller, ja, ist auch, also Whiplash ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich finde den wirklich so grandios. Ich habe den einmal, als ich den das erste Mal geguckt habe, habe ich den geguckt, habe ich den dazu zugeklappt und schlafen gegangen. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und war so Runde zwei und habe ihn direkt nochmal geguckt. Ja, ich weiß.
Aber der kommt jetzt ganz oben auf meine Liste. Ich habe
Das
eine
ist,
Liste.
ja, aber ganz oben kommt er da sicherlich nicht drauf. Als ob du den jetzt direkt guckst.
Ja, ich sag ja nicht, wann ich diese Liste angehe. Es kann ja oben auf der Liste stehen, aber ich sag nicht, wann ich die Liste abarbeite.
gut.
Loophole.
Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und da ist er auch so toll drin. Und ja, ich mag ihn einfach gern. Ich finde ihn mausig. Ich finde, das ist ein fantastischer Schauspieler auch.
Gute Mäuse.
Danke.
Ja.
Ja. Service-Info. Nächste Woche wird keine Folge kommen. Anlässlich der Feiertage schaffen wir es zeitlich einfach nicht.
Wir sind einfach verteilt in Deutschland.
Ja, und
wie sollen wir dann hier Filme gucken?
So.
Schwierig.
Und sowieso und überhaupt, es wird ja jetzt ein bisschen ruhiger über die Feiertage nochmal, auch mit den Filmen, die jetzt rauskommen. Da haben wir dann genug Zeit, da dann in die aber dann auch nochmal reinzugucken. Und dann möchten wir euch auch einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr geben. Also einen kleinen bis großen. Ich habe ja schon eine Liste bei Letterboxd. Ich versuche immer bei Letterboxd Listen zu führen mit allen Filmen, die in einem Jahr rauskommen sollen. Die heißt dann immer jetzt zum Beispiel fürs nächste Jahr 2026 Upcoming.
Ich bin so dankbar, dass du das machst, weil ich nicht, aber ich weiß, wo ich es finde.
Ja, und in die Notizen, da schreibe ich dann auch immer oder versuche immer das aktuell zu halten mit dem deutschen Release-Date. Also Filme, die zum Beispiel noch kein deutsches Release-Date haben, sondern nur eins für die USA, die sind da gar nicht drin. Die sind dann in der Liste Upcoming No Release-Date. und das aktualisiere ich dann in unregelmäßigen Abständen. Aber jedenfalls auf dieser Liste für das nächste Jahr sind bereits, ich will jetzt nicht lügen, über 70, 75 Filme.
Also müssen wir 75 Filme auf jeden Fall nächstes Jahr gucken.
Nee, weil dieses Jahr, also meine Liste von diesem Jahr, da sind 107 Filme drauf. Ich habe 54% aktuell davon geguckt.
Okay.
Und bei dir wird es ähnlich aussehen, weil du hast die Filme, die ich hier nicht geguckt habe, hast du...
Habe ich auch nicht geguckt.
Bis auf vielleicht ein, zwei Ausnahmen nicht geguckt. Dafür habe ich wieder nochmal vielleicht einen geguckt, den du nicht geguckt hast. Also... Man schafft es einfach nicht, beziehungsweise verändern sich dann zum Teil doch die Release-Dates nochmal oder...
Kommen gar nicht.
Oder der Film läuft dann nicht bei York und wir wollen dann nicht bezahlen, weil dafür ist er uns dann doch wieder nicht wichtig genug.
Was auch fair ist.
Ja, aber auf jeden Fall sind da jetzt halt schon 75 Filme auf dieser Liste und die werden wir dann mal so ein bisschen durchgehen. Wir werden nicht über jeden Film dann sprechen, aber so die wichtigsten rausstellen, was euch so erwartet, wann euch das so erwartet.
Und worauf wir richtig hyped sind.
Ja.
Wofür, worauf, was auch immer.
Ja, da zum Beispiel Plain Clothes im Januar.
Da bin ich hyped.
Ja, da bin ich auch sehr hyped. Aber da sprechen wir dann nächstes Mal drüber.
Ja.
Wenn ihr da schon noch irgendeinen Film habt oder da seid ihr richtig heiß drauf, lasst uns das gerne wissen. Dann können wir da auch nochmal recherchieren und den vielleicht mit aufnehmen, wenn er noch gar nicht auf der Liste ist. Und sonst hören wir uns wieder am 2. Januar.
Ja, im neuen Jahr.
Im neuen Jahr starten wir gut rein. Und somit bis im nächsten Jahr.
Bis im nächsten Jahr.